es müsste ja auch das Ziel sein, für uns als Startup Leute zu finden, die auch so sehr für dieses Thema brennen und selber quasi zum Gründer werden wollen.
Personalkosten sind Fixkosten.
Du stellst keinen Head of irgendwas ein oder Senior Marketing Manager oder sonst irgendwas.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, Folge 16 heute. Mein Name ist Paula Vorbeck und wie immer sitzt mir gegenüber mein wundervoller Co-Founder und bester Freund Carmine Sienna, auch genannt Mino. Mino, wie geht's dir heute?
Ach, mir geht's wie immer super. Wenn ich dich sehe und wenn ich deine Stimme höre, da geht mein Herz auf. Oh. Und vor allem süß. Weiß ich dann, dass wir dann die nächsten 3,5 Stunden ein wundervolles Gespräch führen werden.
Oh, da machst du Freude, auf jeden Fall. Da kommt Freude auf. Nee, so lange wird es nicht, Freunde, aber ich glaube, es wird ganz interessant. Mhm. Wir starten einfach mal rein und sagen euch, um was es heute geht. Let's go!
Was ist das heutige Thema?
Thema heute lautet Team. Und wir hatten uns überlegt, naja, wir sind ja momentan noch zu dritt, ne? Mhm. Wir drei Gründer im Team und haben eine unterstützende Werkstudentin bei uns im Team, die Ilaria, die wundervolle Arbeit leistet, die wir auch schon erwähnt hatten in diesem Podcast. Und wir haben momentan den Status, wisst ihr ja, dass wir unsere Finanzierungsrunde schließen wollen und Geld aufnehmen wollen. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, die Summe ausreichend aufzutreiben, dann wollen wir ja auch unser Team vergrößern. Genau. Dementsprechend sind wir ja auch im Hintergrund immer am Überlegen, sobald der Zeitpunkt da ist, wen würde man denn gerne einstellen wollen? Beziehungsweise wo suchen? Wie findet man die? Und was hat das eigentlich mit diesem War of Talents zu tun? Jedes Startup, ich sag mal, jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin träumt ja davon, ein Team zu haben, Angestellte zu haben, Arbeitsplätze zu schaffen. Ja. Und das ist natürlich eine Riesensache. Und es gibt nicht umsonst auch ganze HR-Abteilungen, ja, Human Resource, die sich nur um das Thema kümmern. Ja, Personalbetreuung, Einstellen, Interview führen, die passenden Positionen zu besetzen. Und in der Startup-Welt finde ich das immer ganz interessant, wenn ich Podcasts oder Berichte von anderen Leuten lese, von anderen großen Gründern, die jetzt auch schon ein bisschen erfolgreicher sind und länger dabei sind. Die sagen immer, einstellen ist Gründersache. Einstellen muss Gründersache bleiben, muss Geschäftsführersache bleiben, weil dein Team, deine Leute, die für dich arbeiten, das ist schon die halbe Miete, wenn die gut sind. Ja? Klar, die müssen auch besser sein als du in gewissen Bereichen. Und ich würde gerne mit dir einfach heute mal ein bisschen erörtern, wen wir denn so suchen. Mhm. Ja, also wir sprechen da ja oft drüber und das können wir ja auch hier gerne so ein bisschen erzählen. Wen würden wir brauchen für unser spezielles Business und wie würden wir anfangen, die zu suchen? Beziehungsweise wir haben ja schon angefangen. Wie tun wir das?
Ja, nee, das ist ein sehr schönes Thema, finde ich. Zum einen, wie du sagst, ist es natürlich immer ein Traum, ein entsprechend großes Team aufzubauen. Es ist entsprechend schwer, ordentliche Leute zu finden. Werden wir gleich ein bisschen eher drauf eingehen. Was ich aber auch besonders interessant finde und ich finde, das konnte man zu Beginn unseres Jahres, jetzt dieses Jahres, sehen, als wir ja noch zwei sogar Werkstudenten hatten. Wir haben ja begonnen direkt am Anfang dieses Jahres mit einem Kapitalschub, den wir bekommen haben, einzustellen und hatten zwei Werkstudentinnen. Und ich fand, man konnte da sehr gut sehen, dass man auch erstmal lernen muss, als Geschäftsführer in einer leitenden Position sozusagen Arbeit abzugeben und halt auch Vertrauen aufzubauen. Weil man immer dann so ein bisschen diese Tendenz natürlich hat zu sagen, ja, keiner macht das so perfekt wie wir selbst. Klar, kann es auch nicht, weil wir sind die Einzigen, die quasi unser System so gut verstehen, wie man es verstehen kann. Weil wir haben es entwickelt, wir wissen ganz genau, wer sind unsere Kunden, wie müssen wir die Leute ansprechen und so. Das heißt, man hat dann natürlich immer so ein bisschen, ich sag mal, einen Lehreffekt auch mit dabei, dass man sagt, okay, man erzieht sich in Anführungszeichen seine Mitarbeiter zu einem gewissen Grad, muss aber dann auch für sich selbst feststellen, dass man dann einfach auch sagen muss, okay, ich gebe das ab, ich gebe Verantwortung ab, muss jetzt nicht wie so mit Argusaugen da drauf gucken und hoffen und prüfen die ganze Zeit, dass alles 1000% richtig ist, sondern man muss dann halt mal vertrauen und sagen, hier, das ist deine Arbeit, die musst du machen und auch wenn sie nicht zu 100% oder zu 100.000%, wie man es am liebsten hätte sozusagen, sozusagen, ja, dann erfüllt wird, dass man einfach quasi so einen Schritt zurückgeht und sich dann eben auf diese strategischen Sachen fokussiert. Weil das soll ja die Idee sein, dass man am Anfang eben im Gründerteam, gerade in einem Startup, ja jeder alles macht. Aber dann sollte man sich auf seinen Bereich fokussieren und da eben die strategische Leitung machen und dann über Angestellte und Mitarbeiter sozusagen dafür sorgt, dass die einem die in Anführungszeichen lästigen Sachen quasi, Taggeschäft quasi abnehmen. Ne?
Absolut. Und ich hatte mich jetzt auch schon mit mehreren Gründerinnen und Gründern unterhalten, die Angestellte schon haben. Mhm. Ne? Also zum Beispiel auch unsere Julia aus dem letzten Podcast von Home of Goals, genau. Die hat ja auch schon Festangestellten. Und es ist ja so, dass du als Gründerin oder als Gründer generell erstmal nicht der Big Boss bist. Ja, also du willst ja jetzt hier nicht den großen Macker raushängen lassen und sagen, ich kann jetzt alles und du hast zu tun, was ich dir sage. Ja. Nee, so ist das ja nicht. Also es ist ja nicht, dass du in ein alteingesessenes Unternehmen kommst, dich da bewirbst und dein Chef sitzt in der 30. Etage und du siehst den nie, sondern ihr seid quasi jeden Tag, vor allem am Anfang noch, zusammen und ja, müsst quasi miteinander gut auskommen. Und klar gibt es schon so ein bisschen, ich sag mal, Chef-Angestellten-Verhältnis, aber eigentlich seid ihr in dem Stadium, ist man ja noch fast befreundet, beziehungsweise hat einfach das gleiche Ziel. Und es ist ja auch, es müsste ja auch das Ziel sein, für uns als Startup Leute zu finden, die auch so sehr für dieses Thema brennen und selber quasi zum Gründer werden wollen, weil die so früh im Prozess einsteigen, dass sie ja quasi noch sehr viel mitgestalten können. Ja, ja. Das ist ja auch ein Anreiz für die Leute zu sagen, ich gehe in ein junges Startup, weil ich da wirklich auch aufsteigen kann, weil ich was lernen kann, weil ich selber mitgestalten kann und ein Unternehmen aufbauen kann. Und das ist schon sehr interessant. Ich empfehle da einen super Podcast von Philipp Westermeier. Das ist der Podcast-Host von OMR. Mhm. Der war bei Tim Gabel. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Der hat auch einen Podcast und da lädt er auch immer so Gäste ein. Und da geht es genau um dieses Thema. Mhm. Ja, also der meinte, ich hatte vorher, weiß ich nicht, 12, 13, 13, 30 Mitarbeiter, ja, kannte jedem beim Namen und habe bei Weihnachtsfeiern dann immer zu jedem persönlich noch was gesagt und kannte die Eltern, kannte die Ehefrauen, die Ehemänner und so und das war immer total familiär und jetzt sind die halt 400 und man kennt halt nicht mehr jeden, ja, und man muss halt irgendwie von der Personalabteilung das ein bisschen steuern lassen und da meinte er, das tut mir auch manchmal total leid, wenn ich dann nicht genau weiß, mit wem ich gerade spreche, weil der oder diejenige neu ist und das sind natürlich dann nochmal ganz andere Probleme, die man hat, ne, also das muss man sich mal vorstellen, das können wir uns ja heute noch nicht vorstellen, das wird hoffentlich irgendwann mal so sein, aber ich bin eigentlich noch, also ich freue mich auf die Zeit, in der wir Leute haben, die man dann auch noch so wie eine Familie behandelt und sagt, wir sind ein Team und wir gehen zusammen auf Reisen, wir gehen zusammen essen und wir arbeiten toll zusammen und so. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass wir da hinkommen bald und tolle Leute finden. Ja, das ist ja, weißt ja heute noch nicht, wer wird bald mit dir, für dich, mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Ja? Das ist so spannend an dem Thema. Und jetzt gibt es halt diese ganzen tollen Bücher, wie zum Beispiel Big Five for Life oder ganzen anderen Motivations- und Business-Bücher, die dann einem sagen sollen, wie man es doch angehen soll. Mhm. Und wenn man das Buch liest zum Beispiel, kennen ja sicher viele von euch, dann ist das so vollkommen klar. Und wenn ihr es nicht kennt, unbedingt lesen. Ja,
ist absolut. Absolute
ganz
Empfehlung.
Tolles Buch. Ja, dann denkt man sich, ja klar, man muss so sein wie der, ja. Man muss seine Leute behandeln wie der, man muss ein Chef sein wie er, so, ja. Die Hauptfigur im Buch. Aber du wächst da ja einfach rein. Also du kannst ja nicht sagen, ich bin jetzt so und dann bist du so. Das funktioniert so ja nicht.
Das ist ja eher so eine, ich sag mal, so eine Philosophie an sich, weil der Grundkern, der in diesem Buch steckt, ist ja, dass man quasi, keiner gründet ein Unternehmen einfach so, oder in der Regel wird das nicht einfach so gegründet. Nicht aus Kapitalgründen, sondern eher, weil man dann irgendeine Art von Purpose hat, dem man folgt. Ne, wie in unserem Fall, dass man eben sagt, okay, wir wollen eben den Zugang zu Bildung vereinfachen. Ja, wir wollen quasi ein internationales akademisches Netzwerk werden, Leute vernetzen und so weiter und so fort. Da ist ja ein Purpose, ich versuche gerade das deutsche Wort dafür zu finden, ein Antrieb sozusagen, ja, ist ja dahinter. Und dieser Antrieb ist nicht das Geld. Das Geld ist ein Benefit, der dann, oder ich sag mal, ein Bonus, der noch mit dazu kommt. Mhm. Und die Idee dahinter ist eben, dadurch, dass man ja dieses Unternehmen aus einem speziellen Grund gründet, dass man sich mit Leuten umgibt, also Angestellte findet, deren eigenen Lebensziele mit dem Ziel harmonieren, das quasi dieses Unternehmen verfolgt. Ja, dass man eben versucht, also the Big Five sind eigentlich in Afrika die fünf großen Tiere, die man sehen muss, wenn man auf eine Safari geht. The Big Five for Life, darauf basiert die, quasi so die Idee des Buches, dass jeder Mensch sich überlegen sollte, was sind die 5 großen Ziele, die man in seinem Leben erreichen will. Sowas wie Kinder bekommen, keine Ahnung, Haus bauen, was auch immer. Das ist ja für jeden individuell. Und dass man eigentlich sein Leben darauf ausrichten sollte, zu sagen, alles, was ich mache, muss diese 5 Ziele am Ende verfolgen. Weil sonst macht es keinen Sinn. Wenn das meine 5 Lebensziele sind und ich mache die ganze Zeit was das nicht dazu nicht kontribuiert, dann macht es keinen Sinn, das weiter zu verfolgen. Und dass man eben dann versucht, die Leute quasi von seinem Unternehmen so zu überzeugen, dass man eben zeigt, okay, das, was du als deine Lebensziele hast, das korreliert mit dem Ziel, was unser Unternehmen verfolgt, oder es hilft dir dabei, diese Ziele zu erreichen. Und das sorgt dafür, dass du die richtigen Leute in deinem Unternehmen hast. Das ist eigentlich eine coole Philosophie. Ne?
Ja, definitiv. Ja, wenn das so aufgeht, top. Ja. Muss halt so aufgehen.
Ja, genau.
Ich habe auch ganz großen Respekt davor, in dieser Situation dann irgendwann vielleicht zu sein, wo man weiß, man ernährt Familien. Also nicht ich selbst oder wir als Einzelne, sondern wir als Kollektiv sind dafür verantwortlich, dass jeder am Ende auch sein wohlverdientes Gehalt bekommt. Ja, und du hast es gerade gesagt, der erste Antrieb ist beim Gründen ja nie das Geld. Das sollte auch nicht sein. Und das haben wir ja schon mal besprochen, wie dieser Shift dann vonstatten geht von Euphorie, Gründung, ich mache was Cooles, ich verändere die Welt zu, ich muss Geld verdienen. Ja? Mhm. Und natürlich bleibt auch dieser Mehrwert, und man kann auch Mehrwert schaffen und gleichzeitig Geld verdienen. Das ist auch wunderbar. Dann kann man noch viel mehr Mehrwert schaffen. Aber es ist halt so, dass du dann doch irgendwann ein Team vor dir hast und dann sagen musst, alles klar, ich habe fixe Kosten im Monat. Ja, und diese Kosten sind vor allem ans Personal gebunden, das ist ja meistens so.
Ja.
Wie schaffe ich das, dass ich da problemlos jedes Mal meine Rechnungen bezahlen kann, ja, und meine Gehälter überweisen kann? Ja. Das muss ja laufen, ja. Und das ist natürlich die essentiell, das ist die Voraussetzung dafür, dass die Leute motiviert auch mit dir zusammenarbeiten wollen, ne? Weil die müssen auch Rechnungen bezahlen und hohe Gasrechnungen und so weiter.
Absolut.
Genau.
Das ist auch eine Sache, die man am Anfang nicht unterschätzen sollte, was vielen Unternehmen oder gerade Startups eben das Genick gebrochen hat. Das kennen wir aus unserem Umfeld, das haben wir von vielen Coaches und so gehört. Das Problem ist, man möchte oft sehr schnell und viel schneller sich ein Team aufbauen, als es eigentlich gut fürs Unternehmen ist. Und du hast nämlich gerade gesagt, Personalkosten sind Fixkosten. Fixkosten, keine variablen Kosten. Da gibt es ja diesen Unterschied. Ja, die Fixkosten, weil die eben über eine längere Zeit angestellt bleiben. Denn du hast eine Kündigungsfrist von beispielsweise 3 Monaten. Das heißt, wenn du weißt, dein Geld geht dir jetzt aus, du kannst nicht einfach so jemanden kündigen. Und dann halt, also dass er dann nicht mehr ein Kostenpunkt ist im Unternehmen, sondern das kann dann bis zu 3 Monate dauern, die du noch weiterzahlen musst.
Ja.
Und das heißt, das ist Geld, das du da haben musst. Und deswegen musst du auch ganz gezielt hingehen und sagen, okay, wie machen wir das? Stellen wir jetzt 2 ein oder reicht vielleicht doch einer? Ne? Oder machen wir statt einem Festangestellten lieber 2 oder 3 Werkstudenten oder sowas? Ne? Man muss das halt dann sehr dediziert angehen, weil das jemanden das Genick brechen kann. Und wie du sagst, wenn man dann eben, ich sag mal noch, diesen zusätzlichen Druck in Anführungszeichen hat, in einem möglichen Kündigungsgespräch jemanden dann eben seiner Lebensgrundlage insofern zu berauben, dass man eben weiß, okay, der oder die kann seine Kinder nicht mehr ernähren, dann ist das nochmal was anderes, wie wenn man einem Werkstudenten in einem Kündigungsgespräch sagt, sorry, ja, geht halt jetzt aktuell nicht mehr wegen Budgetierung oder sonst irgendwas. Die werden jetzt nicht unbedingt davon sterben. Das ist auch blöd für einen Studenten, selbstverständlich. Aber da hängt halt jetzt nicht so ein riesen Rattenschwanz dran, wie wenn du da eine, keine Ahnung, 5-köpfige Familie zu ernähren hast. Ne?
Ja. Ja, es gibt ja auch einen großen Unterschied zwischen, wie einfach kann ich jemanden kündigen, ja? Also es geht ja irgendwann auch nicht mehr so leicht, ja? Wenn du jemanden Vollzeit angestellt hast, dann brauchst du erstmal einen driftigen Grund, ja? Ich meine, Zahlungsunfähigkeit ist ein Grund, aber da willst du ja nicht reinkommen, ne? Deswegen ist es ja wichtig, dass man vorher auch die Leute vorsichtig beziehungsweise sehr bedacht auswählt und also das ist so eine Sache, das hört sich so an, als würde dann ein Riesenpudel an Menschen auf uns warten und wir müssen uns die nur rauspicken. Das ist halt momentan beziehungsweise heutzutage nicht mehr so. Ja, also die ganzen Unternehmen, die ganzen Riesenfirmen, die total viel bezahlen können, die auch ein Schweinegeld bezahlen den Leuten, die wirklich guten Leuten, die schnappen sich die ganzen wirklich talentierten Leute halt. Ne? Das ist dieses War of Talents, das wir ja gerade besprochen hatten. Es ist einfach momentan, mein Fachkräftemangel kennt jeder diesen Begriff, der ist ja auch hier gang und gäbe. Aber das ist tatsächlich wirklich Realität, auch bei uns jetzt im IT-Bereich. Ja, die ganzen Top-ITler, die ganzen Marketing-Professionals, die ganzen Top-Vertriebler und so, die gehen natürlich zu den besten Firmen. Dementsprechend muss man Leute finden, die im ersten Moment nicht ans Geld denken. Ne?
Genau.
Die vielleicht sagen, ja, mir reicht ein Durchschnittsgehalt am Anfang, ich möchte natürlich aufsteigen und will natürlich Perspektive, aber diese Vision und dieses was aufbauen und so, das treibt mich mehr an. Und das ist natürlich dann auch ein Fit, wenn jemand so denkt. Ja?
Genau.
Solche Leute brauchen wir und solche Leute gibt es auch. Deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass wir gute Leute finden. Aber vielleicht nochmal zurück zu, wen suchen wir genau?
Mhm.
Jetzt haben wir eine Online-Plattform im B2B-Business mit diversen Plänen, wie wir weitermachen wollen.
Mhm.
Wo siehst du den dringendsten Need an Unterstützung momentan?
Ja, also tatsächlich, das haben wir ja auch ne, in unseren, ich sag mal, Geschäftsführerrunden ja schon öfter mal besprochen. Wir haben eben, und das auch ja hier schon im Podcast gesagt, große Bereiche, in denen viel Arbeit anfällt. Das sind Vertrieb, also deine Seite, sprich Kundenakquise. Bei uns sind ja die Kunden die Hochschulen. Und eben mit denen in Kontakt stehen und mit denen das Onboarding machen und deren kleinen Wehwehchen quasi betreuen, das summiert sich schon so langsam, weil wir kratzen jetzt gerade an der 30, also 30 Hochschulen, die bei uns auf der Plattform sind. Das wird sich jetzt bis zum Ende des Jahres verdoppeln, weil weitere knapp 30 Unis bei uns in der Pipeline stehen, die Verträge jetzt gerade quasi vorliegen haben. Und das wird dann langsam für einen One-Man-Job oder einen One-Woman-Job in dem Fall zu viel. Ne? Das heißt, wir brauchen da Unterstützung. Evelyn macht ja bei uns das Marketing. Wird da unterstützt von unserer Werkstudentin Ilaria. Das ist dann quasi Unterstützung im Content-Bereich, also Erstellung von Medien für Social Media. Aber auch da natürlich braucht man gegebenenfalls Unterstützung, was so mit unter anderem Auswertung von, ich weiß nicht, Performance-Marketing-Kampagnen und sowas geht. Und je nachdem, klar, was jetzt so sich dann auch noch technologisch entwickelt und dazukommen soll, bräuchte ich auf kurz oder lang auch irgendwann Unterstützung. Jetzt aktuell ist es noch nicht so dringend wie jetzt vielleicht eher in den anderen Bereichen. Weil, das kann man ja auch mit dazu sagen, es ist ja nochmal was anderes. Man sitzt ja nicht 24/7 die ganze Zeit da und haut in die Tasten und entwickelt die ganze Zeit immer irgendwas. Da ist viel auch mit, ich sag mal.
Nein, machst du nicht?
Nein.
Das hast du uns aber anders verkauft.
Ich sitze die ganze Zeit eigentlich nur rum und weiß nicht, gucke aus dem Fenster. Das ist mein Job. Und ich danke nochmal dafür, dass ich dafür bezahlt werde.
Nein, einmal in zwei Wochen machst du einen Podcast.
Exakt. Und einmal in zwei Wochen mache ich einen Podcast. Der ist leider nicht bezahlt. Also wer uns sponsern will, einfach nur gerne melden. Die E-Mail-Adressen findet ihr in den Show Notes. da ist viel auch, also so funktioniert auch Programmieren generell, das erkläre ich auch immer meinen Studis, da ist viel auch mit logischem Denken quasi verbunden, so wie wenn wir jetzt das und das machen wollen, wie beispielsweise jetzt sitzen wir gerade im Studienorientierungstest, der mich unglaublich nervt, weil ich ihn immer noch nicht fertig habe, weil er nicht so funktioniert, wie ich ihn mir vorstelle, weil da viel mit Verknüpfung und wie baut man es auf, also man sieht nicht immer nur das vorne dran oder wir als Nutzer sehen immer das, wie es aussieht am Ende, aber wie das hinten dran quasi verknüpft ist und mit den Datenbanken harmonieren muss und so, da ist viel, wo man einfach dann, ich sag mal, stundenlang davor sitzt und sich quasi so Konzepte aufmalt mit Diagrammen, wie kann man den Kram verknüpfen, bevor man überhaupt dann was macht. Also da ist viel, viel Denkarbeit statt in die Tasten hauen verbunden. Deswegen ist das aktuell noch nicht so der große Punkt. Ich sehe vor allem aber tatsächlich als größten Punkt neben deinem Vertrieb unseren Customer Support, also Kundenbetreuung. Ja. Weil wir bekommen viele, viele Anfragen rein von Studis dann tatsächlich, hier, ich brauche ein bisschen Unterstützung hierbei, könnt ihr mir irgendwas empfehlen und so. Das ist zwar nicht unser primärer Job, weil wir eine Studienbewerbungs- und nicht nur Studienorientierungsplattform haben. Nevertheless kommen die Leute halt wirklich mit allerlei Anfragen daher und das summiert sich einfach. Ne?
Ja, ich sehe tatsächlich unseren allergrößten Punkt, also auf jeden Fall auch Unterstützung im Sales, definitiv.
Mhm.
Aber wir haben ja jetzt über die Jahre wirklich gemerkt, die B2B-Seite ist einfacher zu bedienen als die Nutzerseite.
Ja.
Das heißt, die Studis an Land zu ziehen, ist deutlich, ja, ich sag mal, natürlich auch durchs Konkurrenzverhalten zäher als und auch teurer als der Vertrieb. Ja. Also bei Vertrieb hast du irgendwann die Mechanismen raus, du hast die Hebel raus, du weißt, was du sagen musst und die Hochschulen kommen teilweise auch von allein, weil die Plattform wächst, ja, da wollen die Teil von sein, das ist ja auch schön und wir merken ja gerade, wie das abgeht, jede Hochschule sagt ja eigentlich zu, ne, also ich habe eigentlich eine Gesprächsquote von gerade 99%, keiner sagt irgendwie ab, das liegt natürlich aber auch daran, dass wir kein Risiko bieten für die Kunden, ne, das ist ja klar.
Ja.
auf Nutzerseite ist das halt was anderes. Es gibt sehr, sehr viele Plattformen da draußen. Es gibt noch die Hochschulseiten für sich. Es gibt unglaublich viele Hürden, die man erstmal überwinden muss, im Marketing vor allem, um an die Leute ranzukommen, um überhaupt sichtbar zu werden, ja. Und es ist ja nicht einfach so dahingesagt, wir brauchen jemanden im Marketing, ja, sondern wir brauchen jemanden speziell für zum Beispiel Performance-Marketing oder speziell für zum Beispiel SEO oder was auch immer, ja. Ihr seid die, da die größeren Experten, aber es ist einfach so, dass das eine Person auch nicht leisten kann, rein zeitlich, ja. Und wenn dann auch noch andere Sachen anfallen, also wir sind ja wirklich gerade Woman und Man for everything. Und gerade auch Evelyn, ja, die an vielen Fronten gleichzeitig kämpft und dann halt dieses große Paket Marketing, das ist nicht einfach mal gemacht, ich mache heute mal Marketing. Das ist halt nicht so. Genau. Ja? Sondern wir bräuchten eigentlich jemanden, der sich speziell für diese eine Sparte kümmert und jemand anderen, der sich noch um was anderes kümmert. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie wir nachher auch so eine Art Stellenanzeige machen, ja, wie wir da vorgehen, wie wir da unsere Auswahlgespräche führen und wer dann am Ende dann auch bei uns ist, ne? Da bin ich wirklich gespannt drauf, freue ich mich auch drauf. Und ich freue mich auf diesen Effekt, wow, der oder diejenige ist selbstständig, der kann uns richtig viel abnehmen und man kann einfach sich auf anderes konzentrieren, ja. Das ist ja nicht, ich schieb die blöde Arbeit an jemand anders ab. Genau, nee, ja. Wir stellen ja jemanden ein, der es besser kann. Also, wenn ich jemanden finden würde, der noch, keine Ahnung, noch 5-mal mehr Hochschulen akquiriert als ich in der Woche, ja, dann machen wir das natürlich zusammen. Also, es ist ja nicht so, dass ich dann sage, okay, mach du das jetzt, ich mache jetzt das. Nee, dann machen wir das gerne zusammen. Aber dann ist natürlich auch viel, viel mehr möglich, ja. Also, du schaffst natürlich viel mehr auch über das Jahr gesehen, wie viel das dann akkumuliert bedeutet.
Ja, klar, natürlich.
Und das sehe ich halt auch bei dir zum Beispiel so. Das sehe ich dann beim IT auch so, klar. Ja. Die Hauptaufgaben musst du übernehmen, die Neuentwicklung neuer Gedanken musst du machen, aber dieses ständige Optimieren, dieses ständige Weiterentwickeln, was da dann über die lange Zeit hinweg möglich wäre, ja, in der Entwicklung der Plattform an sich, ist halt alleine nicht zu schaffen. Ne?
Das ist halt viel, viel Zuarbeiten, das man dann überlassen kann. Mhm. Ne? Aber das gilt im Prinzip für alle Bereiche, weil das Wichtige ist, dass wir für die jeweiligen Bereiche nämlich die Heads sind. Und das ist das Wichtige, deswegen wollte ich gerade einhaken. Du hast nämlich davor schon, also zu Beginn des Podcasts schon was gesagt, was ich sehr wichtig und spannend finde, nämlich, dass man nicht nur das als Anreiz nimmt, sondern dass so, dass er eigentlich auch funktioniert in einem Startup im Vergleich zu einer großen Firma, nämlich die Perspektive. Du stellst keinen Head auf irgendwas ein oder Senior Marketing Manager oder sonst irgendwas. Yeah. Diese Begriffe, die funktionieren nur in Großunternehmen, wo du eine Hierarchie hast und viele Leute arbeiten. Denn zum einen, was bringt dir das, wenn dein erster Angestellter Senior Marketing Manager ist und da keiner ist, den er quasi managen kann?
Yeah.
Denn er ist der Einzige, der in diesem Bereich arbeitet, neben Evelyn, die Head of Marketing sozusagen ist. Yeah. Deswegen stellst du normalerweise Leute an, die natürlich ein gewisses Kompetenzlevel haben, weil sonst können sie dir ja nicht helfen. Aber das sind die, wie du sagst, so zu Beginn mit dabei sind und dann eben noch mit entwickeln können, wie die Firma sich entwickelt, dann dabei sind, wie das Team wächst und die werden dann am Ende, wenn es quasi wirklich eine Marketingabteilung gibt, ja, wenn man wirklich von einer Abteilung dann sprechen kann, die dann langfristig quasi Senior Marketing Manager werden oder Head of Marketing werden und dann quasi Evelyn nur noch wirklich als strategische Position oben drüber sitzen. Das gilt für jeden Bereich, weil andersweitig hätte diese Person keine Entwicklung mehr vor sich. Denn Senior Marketing Manager ist das Höchste, was du dann werden kannst, wenn ja einer von uns quasi für diesen Bereich der Head of ist.
Ne? Ja, genau. Und also ich fühle das so noch momentan auch überhaupt nicht. Also ich sehe mich überhaupt nicht so als Head of Sales so, ja. Also ich habe mir das über die Jahre halt hart angeeignet beziehungsweise erarbeitet, wie man an die spezielle Kundengruppe Hochschule herantritt. Und jetzt könnte ich das natürlich auch weitergeben, Entschuldigung. Also ich könnte jetzt jemand Neuem quasi, der vielleicht extrem viel Vertriebserfahrung hat, der aber noch keine Erfahrung im Hochschulbereich hat, sagen, was die Hebel sind, um Hochschulen zu überzeugen.
Genau.
Das könnte ich. Aber diese ganzen anderen Skills, die man im Sales hat, könnte er mir dann sehr, sehr, sehr gut beibringen. Ne? Mhm. Also da sehe ich mich dann auch eher so auf einem Level, beziehungsweise sag, okay, wenn man sich tatsächlich ein Vertriebsteam aufgebaut hat oder Marketing oder IT-Team, dann können wir uns natürlich auch eher so ein bisschen um den Wachstum des Unternehmens kümmern.
Genau,
das
rausziehen.
Heißt, wir können, ja. Genau, wir können unternehmerische Sachen machen, wir können quasi am Unternehmen arbeiten, können Strategien entwickeln, die Geschäftsführung sowieso so oder so übernehmen. Das heißt, das ist ja auch ein Fulltime-Job, den man nebenher noch macht.
Genau.
Und sich überlegen, okay, wie wächst man, welche Business Units kommen als nächstes dran, ja? Genau. Da muss man aber erstmal hinkommen. Das heißt, erst Exakt. Wenn das Hauptgeschäft läuft, erst wenn man so Dinge delegiert hat und abgegeben hat, dass es von selbst läuft, und das kann tatsächlich viele Monate dauern, das kann auch Jahre dauern.
Das kann Jahre dauern, ja.
Genau, das ist auch kein Problem, das soll es ja auch. Wir denken ja nicht ans Aufhören von Arbeiten, es wird ja immer mehr und wir wollen ja auch immer mehr arbeiten. Es ist halt so, dass ich mich drauf freue, quasi wieder so ein bisschen mehr kreativ denken zu dürfen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Weniger Taggeschäft, mehr Gesamtkonzept.
So ist es, genau. Also das ist operative Geschäft, das man wirklich jetzt selber noch hardcore machen muss oder darf, ja. Was ja auch schön ist, weil man viel lernt und weil es funktioniert und weil man merkt, es bringt was. Aber dann später wieder ein bisschen weiter denken zu dürfen, träumen zu dürfen, zu sagen, okay, wir wollen jetzt vielleicht in die Richtung, jetzt habe ich das Personal dafür, ich habe Ressourcen, ich habe auch Geld, ich kann jetzt mal das ausprobieren, so zum Beispiel, ne?
Ja.
Freue ich mich drauf.
Ja,
da sind wir noch nicht. Sage ich ganz ehrlich, ne? Also wir sagen das ganz ehrlich,
ja,
da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und wir werden auch immer wieder Updates geben, wenn wir natürlich neue Mitarbeiter und sowas einstellen. Das werden wir natürlich machen.
Mhm.
Jetzt ist vielleicht noch die letzte Frage zu klären: Wie geht man daran? Also jetzt sagt man, okay, man hat eine offene Stelle, man hat das Budget für die nächsten Monate, Jahre und möchte jetzt einen Performance-Marketing-Angestellten einstellen. Wie geht man daran?
Ja, also man hat natürlich zum einen erstmal steht man vor der Fragestellung, welcher Anstellungstyp, Vollzeit, Teilzeit, Werkstudent, Minijob. Das ist ja immer dann zum einen abhängig davon, was haben wir für ein Budget zur Verfügung und zum anderen, was macht denn wirklich Sinn? Weil man muss sich wirklich immer auch im Klaren sein, wenn man einen Vollzeitangestellten anstellt, dann muss für diese Person auch wirklich mindestens, für, oder wie auch immer, 38, 40 Stunden, was auch immer man dann festmacht mit dieser Person, Arbeit vorhanden sein, die man auch wirklich abgeben kann, wo man dann auch dieser Person vertraut. Wenn das noch nicht der Fall ist, macht ein Vollzeitangestellter beispielsweise im Bereich XYZ dann keinen Sinn. Ja? Das muss man quasi vorher abklären, gucken, okay, was ist an Aufgaben zu erledigen, dass man auch quasi dieses Portfolio entsprechend angleichen kann und sagen kann in der Stellenausschreibung, das ist das, was gebraucht wird, weil das sind die Aufgaben, die du dann zu erledigen hast. Wenn also geklärt ist, was für eine Art von Anstellung das ist, entscheidet das nämlich so ein bisschen, wie man dann vorgeht, weil Angestellte, Vollzeitangestellte, Teilzeitangestellte, die sucht man ja wirklich über richtige Jobbörsen beispielsweise, da gibt es ja genug, da seht ihr endlos Werbung an Bushaltestellen, im Fernsehen, keine Ahnung, auf YouTube, ne, mit der ganz berühmten Ingrid, ja, die mir mächtig auf den Sack geht, muss ich leider sagen, das ist eine endlos nervige Werbung, aber sie bleibt halt im
Kopf. Aber du kennst sie ganz
genau. Ja, genau, sie bleibt halt im Kopf und das ist gar nicht so dumm, aber auch wiederum dumm, aber egal, ja.
Mhm.
Aber das wäre quasi ja dann einer der großen Pools oder man versucht über irgendwelche Netzwerke und andere Bekannte direkt an Leute heranzutreten. Während sowas wie Minijobber oder Werkstudenten ja eigentlich oft direkt aus der Hochschulseite kommt. Und da habe ja beispielsweise ich als Dozent dann nochmal einen besseren Grad rein, gerade was die Marketingstudenten angeht, weil ich in diesem Bereich ja unterrichte selbst, ne, und einen guten gute Connection sozusagen zu unserer eigenen Hochschule habe und dann da immer so ein bisschen rumfischen kann, wenn mal eine Stelle quasi auszuschreiben wäre. Weil wenn ich dann erkenne, beispielsweise als Dozent selbst, oh, da sitzt jemand, der hat Ahnung, der oder diejenige, ne, macht wirklich ordentlich mit im Unterricht und versteht was davon, dann kann man natürlich so auch direkt die Leute adressieren, sofern sie nicht selbst bereits angestellt sind. Also kommt wirklich immer darauf an, was für eine Art von Job man ausschreibt.
Ne? Ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich freue mich da auch drauf.
Ja, ich auch.
Ich freue mich auch drauf, tolle Leute kennenzulernen, inspirierende Leute, Menschen, die schon was erlebt haben, ne? Der jeder seine Geschichte auch mitbringt ins Unternehmen.
Ja,
freue ich mich drauf. Also wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, dass das sollte ja auf jeden Fall nächstes Jahr dann starten, nach unserer Planung. ja, schauen wir mal. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und falls ihr Unternehmen führt, Startup gegründet habt und bereits und ja Angestellte habt in irgendeiner Art und Weise, dann schreibt uns gerne, wie ihr das gemacht habt.
Oh ja, gerne, ja.
Habt vielleicht ein paar Tipps für uns. Und da sind wir natürlich immer begeistert, sowas zu hören.
Selbstverständlich.
Was ist passiert?
Ja, Paula, du weißt ja, das letzte Mal, dass wir hier gesessen haben, zu zweit und über Sachen uns unterhalten haben, die in der Welt passiert sind, das ist über einen Monat her. Krass, ne? Weil wir dazwischen einmal kurz die Sommerpause hatten und dann auch unseren Gast letztes Mal dabei hatten. Da sprechen wir ja nicht über das, was passiert ist. Deswegen gab es da natürlich wieder lauter Meldungen, die wir nicht alle jetzt verarbeiten können. Wir haben uns auch da wieder das Wichtigste rausgestochen, vor allem was jetzt gerade in der letzten nahen Vergangenheit passiert ist. Wie immer starten wir leider mit dem Update des Kriegs in der Ukraine. Der läuft ja weiterhin, ist auch noch kein Ende in Sicht. Es sieht eher wieder nach ein bisschen Verhärtung aus. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Wir hatten vor nun knapp 2 Wochen die Annexion der östlichen Landteile der Ukraine. Ja, die waren ja besetzt gewesen von Russland. Das waren ja die ersten Gebiete, in die eingefallen wurde, um die es eigentlich von Anfang an ja ging, ne, laut Propaganda von Putin, dass das ja die Teile sind, die von pro-russischen Separatisten schon quasi halb vorbelagert wurden und dann eben als Teil Russlands angesehen wurden. Dort wurden jetzt Scheinreferenden durchgeführt. Also das sah sehr spannend aus, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast. Referendum bedeutet ja, dass die Bevölkerung gefragt wird zu einem bestimmten Thema, hier eben, ob sie sich Russland anschließen. Und naja, das waren durchsichtige Wahlurnen, in die Zettel reingeworfen wurden, auf denen man überall Ja sehen konnte und man wurde begleitet von Menschen mit Maschinengewehren. Man kann sich also ungefähr vorstellen, wie freiwillig da die quasi Beteiligung wirklich war. Sie wurde auch jetzt offiziell von der UN nicht anerkannt, das Referendum, mit deutlicher Mehrheit. Ich glaube, es waren irgendwie 139 Staaten, die gesagt haben, sie erkennen das nicht an. 5 haben dagegen gestimmt und 34 sich enthalten. Irgendwie so in dem Dreh müsste es gewesen sein. Mhm. Also das spricht für sich. Das Problem, das man da jetzt natürlich sieht, ist, wenn jetzt dort irgendwelche Waffen oder Geräte geliefert werden und dann dort in den Einsatz kommen, kann theoretisch, ne, Russland immer damit argumentieren, jetzt wird russisches Gebiet angegriffen. Und das ist ja das, wovor die Leute sich so ein bisschen fürchten, dass eben dann diese nukleare Klausel greift. Wobei das auch schon bei der Krim gesagt wurde und auch da ist ja bis jetzt noch nichts passiert. Es ist also alles weiterhin so ein bisschen diese, ich sag mal, nukleare Drohung, einfach um sich entsprechend stärker darzustellen, als man ist, und eben versucht, den Gegner so ein bisschen in Schach zu halten. Ja. Was man auch sehen kann, ist, dass Russland jetzt des Öfteren mit Drohnenattacken die Ukraine angreift, weshalb die NATO sich jetzt dazu entschlossen hat, der Ukraine Störsender zu liefern, die eben dann diese Drohnenattacken verhindern sollen oder stören sollen. Und die EU-Staaten haben sich jetzt auch auf die Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten geeinigt. Also dass quasi ukrainische Soldaten von EU-Staaten ausgebildet werden, um in diesem Krieg eben besser performen zu können. Denn wir haben ja auch jetzt ja schon gesehen, die Teilmobilisierung, die Russland angestoßen hat, die fängt jetzt an zu wirken, weil die ersten Soldaten jetzt an die Front kommen. Ja, also man sieht, das ist alles noch sehr, sehr, sehr heiß und da bin ich wirklich mal gespannt. Wir haben es ja kurz vor dem Podcast auch noch uns dazu besprochen, wann das enden wird, wie lange sich das noch hinziehen wird und was wir da noch alles leider erleben müssen. Also ich wage zu bezweifeln, dass wir da in naher Zukunft irgendwelche positiven Änderungen sozusagen sehen werden. So schnell, glaube ich, wird da erstmal nichts passieren.
Von dem bedrückenden Thema immer am Anfang jetzt zu etwas Schönerem. Für mich persönlich schöner. Ich finde das eine tolle Sache. Wir hatten ja das grandiose 9-Euro-Ticket, das übrigens international auch richtig gefeiert wurde. Also da wurde Deutschland richtig gelobt für diese Initiative, wie viel CO2 da eingespart wurde und. Das 9-Euro-Ticket war eine super Sache und gibt es leider nicht mehr. Danke, Christian Lindner. Und jetzt gibt es das 49-Euro-Ticket. So. Mhm. Die Bundesregierung hat sich geeinigt auf ein bundeseinheitliches digital buchbares Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr. Dieses Ticket soll 49 Euro kosten. Es ist geplant ab dem 1. Januar 2023 und wie gewohnt als Abo buchbar und auch monatlich kündbar. Mhm. Die Bestätigung der Ministerpräsidentenkonferenz steht allerdings noch aus. Das heißt, die müssen das noch bestätigen, damit es dann auch bundesweit möglich ist. Mhm. Ich finde es gut, ja. Mhm. Ich finde auch den Preis in Ordnung, sage ich mal. Das ist günstiger als jetzt zum Beispiel das VVS-Ticket hier oder bei euch das, wie heißt KVB, genau, mhm. Das KVB-Ticket. Das ist günstiger und halt bundesweit. Das heißt, wenn ich muss jetzt zum Beispiel nächste Woche nach Berlin, dann nach Hannover, dann nach Bielefeld. Ja, frag mich nicht, warum. Also schlimmer geht's ja nicht, aber egal. Da würde so ein Ticket natürlich super funktionieren, ja, weil ich natürlich klar im Fernverkehr dann mein Ticket habe und dann vor Ort frei mich bewegen kann und jegliche öffentlichen Nahverkehrsfahrzeuge nutzen kann. Ne? Und das ist natürlich wunderbar. Also ich finde es super. Mhm. Ich werde mir das auch holen und ich hoffe, dass es vielleicht in Zukunft sogar noch günstiger wird. Aber das ist jetzt auf jeden Fall mal ein guter Start, ein guter Anfang und ich glaube auch klimatechnisch eine gute Sache.
Mhm. Die Verbände, die Sozialverbände wollten ja eigentlich ein 29-Euro-Ticket, also nochmal deutlich günstiger, um eben für einkommensschwache Personen so ein bisschen besseren Preis zu haben. Ich finde, das ist eine relativ gute Schnittstelle zwischen zu viel Subvention, dass der Staat oder die Länder vielleicht gar nicht wirklich stemmen können, also wo wir wirklich über viele, viele Mehrausgaben reden und einem, ich muss nicht 90 Euro im Monat für KVB bezahlen. Vor allem, weil letzte Woche erst hier die Meldung kam, dass die KVB nochmal um 7 Euro das Monatsticket erhöhen wird ab nächstem Jahr. Ja. Da wäre ich dann auch eher dabei, mir ein 49-Euro-Ticket zu holen. Ne?
Ja, ist ja klar. Also du kannst ja dann dich auch in Köln frei bewegen. Mhm. Das ist natürlich auch Spaß, wenn ich sage hier, danke Christian Lindner und so. Mhm. Das ist natürlich, muss das ja irgendwie bezahlt werden. Der Staat kann nicht, weil wer ist denn der Staat? Der Staat sind wir. Ja, also wir müssen ja unsere Steuern bezahlen und davon wird das alles bezahlt. So. Genau. Und wir müssen aber halt auch noch viele Milliarden irgendwo anders reinstecken und jetzt gerade in dieser Phase schwierig. Ne? Ja. Deswegen ist es ein guter Preis und jetzt machen wir das mal so und ich hoffe, dass das auch gut ankommt und angenommen wird, weil ich finde es super. Also
ich kann man nichts sagen. Bin auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Ja, bleiben wir direkt in der Politik und kommen zu den Landtagswahlen in Niedersachsen. Du hast ja gerade eben von Hannover gesprochen, betrifft ja auch Hannover, von daher überflüssig. Ich hoffe, ich rede jetzt keinem Hannoveraner oder Niedersachsen zu nah. Ist ja ein schönes Bundesland, da habe ich erst Urlaub gemacht im Juli. Hier klarer Wahlsieger, die bisher amtierende Partei, die SPD, mit 33,4%. Ist zwar eine leichte Verringerung zur vorherigen Legislatur, aber dennoch gewonnen. Wir haben ja die ganze Zeit in einer großen Koalition mit der CDU regiert. Die konnte sich aber leider nicht profilieren in dieser Konstellation, ist mit 28,1% die zweitstärkste Kraft geworden. Die Grünen haben mit 14,5% die drittstärkste Partei gestellt, was nämlich jetzt auch zu einer rot-grünen Konstellation höchstwahrscheinlich führt. Ne? Das ist natürlich für die SPD und für die Grünen selbst eine angenehmere Koalition, was die Themen angeht, als eine große Koalition zwischen SPD und CDU. Wie es aussieht, wird das mit den Stimmen und der Gewichtung her passen. Ist noch nicht geklärt, die sind jetzt gerade in Sondierungsgesprächen. Was jedoch spannend ist, ist, dass die AfD die viertstärkste Kraft geworden ist. 10,9%, die haben einen guten Zuwachs von 4,7, fast 5% mehr zur vorherigen Legislatur gehabt. Und dann gab es auch für die anderen Altparteien einen guten Dämpfer. Die FDP ist an der 5%-Hürde gescheitert mit 4,7%, haben 2,8% verloren. Linke sind noch schlechter geworden, als sie sowieso schon davor waren, haben jetzt nur noch 2,7%. Und der Rest entfällt auf Sonstige mit 5,7%. Mhm. Also, was man schon mal sagen kann, ist auf der einen Seite, es ist das schlechteste Wahlergebnis der CDU seit 1955. Also man merkt, ne, CDU fällt gegen den Bundestrend tatsächlich ab, weil die CDU ja im Bundestrend selbst sich sehr profiliert hat, die SPD abgefallen ist und hierbei in Niedersachsen man einen genauen Gegenbundestrend sieht. Also SPD sehr stark, CDU abgeschwächt, aber die SPD war hier auch mit ihrem Ministerpräsidenten sehr, sehr beliebt. Ne? Und von daher kam das gut. Ja, die FDP für mich als Liberalen, schwerer Schlag, ja, ein weiteres Bundesland ohne Beteiligung einer liberalen Stimme. Tut mir immer weh, wenn ich sowas sehe, aber sie sind da höchstwahrscheinlich so ein bisschen auch von der Bundespolitik natürlich, ne, getroffen.
Ja, vor allem durch die Bundes... Ja. Das ist ja leider vice versa, ne? Jetzt ist ja auch die Bundespolitik wird natürlich jetzt dadurch auch nochmal geschwächt, ja? Also es ist immer so, als wäre FDP so das fünfte Rad am Wagen und wird so mitgeschleppt von den anderen beiden, ne? Das ist so ein bisschen schade. Ich meine, jetzt Christian Lindner ist danach vor die Presse getreten und hat gesagt, jetzt werden wir die Position der FDP mal überdenken. So, ist das jetzt eine Drohung Richtung Ampel, wir steigen aus, euch drohen Neuwahlen, ist das, wir werden uns komplett neu positionieren und werden eher Richtung Rot-Grün denken, werden wir eher Richtung Schwarz denken. Was ist da jetzt die Sache? Weil klar, was wird denn momentan wirklich auch durchgesetzt, was die FDP will? Ne? Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig gerade, aber für jede Partei schwierig in dieser Situation. Auch die Grünen müssen unglaublich wegstecken, ja, und ihrer Linie quasi untreu werden. Aber das ist halt momentan so. Die Situation gibt es halt nicht anders her.
Genau. Also wir haben ein bisschen Präzisierung davon danach bekommen, nämlich es geht nicht darum, dass sie androhen, aus der Regierung auszusteigen. Das will keiner. Ja. Es geht tatsächlich darum, das Profil der FDP weiter zu stärken, im Sinne von all das, was quasi jetzt von den Wählern quasi abgestraft wurde, was nicht eingehalten wird, was, das muss man halt auch immer dazu sagen, weil die Kritiken selbstverständlich laut sind, auch die Kritiken von den Liberalen selbst an der Bundespolitik laut sind. Aber sie regieren nun mal in einer linken Regierung und versuchen da eben gegenzusteuern. Deswegen wird ja auch alles immer direkt als Streit aufgebauscht, wenn sich beispielsweise Finanzminister Lindner hinstellt und sagt, wir können nicht noch mehr Geld ausgeben, als wir die ganze Zeit schon machen. Weil linke Politik, das ist ja gar nicht böse gemeint, linke Politik braucht Geld. Ja, weil da gehen Subventionen einher, da gehen Steuererhöhungen einher, da geht es darum quasi, das hatten wir jetzt ja gesehen mit der Energiepauschale und so, dass quasi Geld im Gießkannenprinzip auf das Volk umverteilt wird, das muss ja bezahlt werden. Ja? Und es wird eben gerade so ein bisschen abgestraft, dass man den Eindruck hat, dass zu viele der linken Themen einfach von der FDP sozusagen kommentarlos hingenommen werden.
Ich finde es so ein bisschen schwach, dass die das so auf offener Bühne so als Riesenstreit verkaufen. Ja? Also wenn man sieht, wie Lindner gegen Habeck, Scholz so als Vermittler, dann irgendwie, weißt du, das ist so völlig unnötig. Die sind in einer Regierung, die haben eine richtige Scheißsituation vor sich. Ja. Keiner will in deren Haut stecken. Das ist auch wirklich, und jeder macht da bestimmt einen Mörderjob momentan. Ja. Ich finde auch wirklich, Habeck macht einen super Job, auch wenn er ein paar Aussätze hatte und so. Der macht einen guten Job und alle dort machen eigentlich, sag ich mal, einen guten Job, weil jetzt stell dir mal vor, du müsstest es machen. Ne? Ja, also das ist nicht einfach mal, die müssen das und das, die sollten das und das. Das ist nicht so einfach, vor allem wenn man in so einer Dreierkonstellation ist und jeder muss irgendwie seine Wähler befriedigen, jeder muss beim Parteitag irgendwie für sich gewinnen und dann müssen sie auch noch untereinander klarkommen und dann auch noch geopolitisch irgendwie klug agieren. Genau. Und sorry, also für mich auch, der Satz ist prägend von Annalena Baerbock, wir müssen die Ukraine unterstützen, egal was meine Wähler davon halten. Ja. Das sagt auch viel aus. Auf der einen Seite gut von ihr, ja, zu sagen, wir müssen unsere Linie halt durchziehen. Auf der anderen Seite, naja, schwierig. Ja. Wen meinst du? Meinst du die grünen Wähler oder meinst du alle anderen auch? Mhm. Ne? Ja. Also es ist momentan echt eine heiße Phase. Und ich musste neulich mal dran denken, ich weiß noch, vor der letzten Bundestagswahl, als Corona gerade so irgendwie geschafft war und es noch keinen Krieg in der Ukraine gab, noch keine große Inflationsthemen und sowas, da war einfach noch die Headline Kevin Kühnert gegen was weiß ich, ja? Mhm. Oder da ging es noch um innerpolitische Themen und man war so in einem Gossip-Film und dachte so, oh ja, cool, der stichelt wieder gegen den. Das ist ja sowas von völlig egal geworden. Also es geht ja mittlerweile, wir reden über Atombomben, wir reden über Hyperinflation, wir reden über was weiß ich für Themen. Ja. Das ist ja nicht mehr witzig momentan, ja. Und dementsprechend macht es keinen Sinn, aufeinander einzuschlagen, finde ich. Das macht in dem Wahlkampf Sinn, wenn es keine anderen Themen zu diskutieren gibt. Aber es momentan macht es keinen Sinn, aufeinander einzuschlagen, sondern wir müssen irgendwie gucken, dass wir einheitlich aus dieser Situation rauskommen. Ja. Ist auch völlig egal, ob man FDP, SPD, CDU oder Grüne wählt. Ja, Hauptsache nicht die AfD. Lass das doch bitte sein so. Ja, aber wir müssen gucken, dass wir als Mitte, als politische Mitte agieren und gucken, dass auch die Sozialthemen nicht verloren gehen, weil es ist halt leider so, dass viele jetzt durch diese Erhöhung der Preise echt in Schwierigkeiten kommen und denen muss geholfen werden, so oder so. Ja. Und klar, das Geld muss irgendwo herkommen. Deswegen muss auch dieses Ticket 49 Euro kosten und kann nicht 19 oder 29 Euro kosten. Solche Geschichten. Das muss man alles im Gesamtkontext sehen. Weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen Meinung hier, aber.
Nee, aber das, also du weißt ja selbst, wie es ist. Als Minister selbst bist du einmal natürlich losgelöst von deiner Partei, weil du dann für das Wohl des deutschen Volkes quasi agierst. Das ist ja auch das, worauf man ja schwört, ne? Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Andererseits bist du aber natürlich trotzdem Teil deiner Partei und du kriegst meistens, weil das natürlich die Chefs sind, dann auch den ganzen Unmut deiner Partei zu spüren, wenn du halt dann, ich sag mal, in Konstellationen, in Verhandlungen eben dann nicht das rausbekommst, wie es quasi dann, ich sag mal, parteilinientreu wäre, ne? Und das ist dann halt auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen kann ich auf der einen Seite verstehen, natürlich, wenn man solche Streits hat, ist es immer ein bisschen blöd und sieht nicht gut aus, wenn es sich nach außen so auch raustreibt, sag ich mal. Ja, aber in deren Haut will keiner von uns stecken.
Nee, auf jeden Fall. Also, naja, wir werden sehen. Also, ne, wenn wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, dann kann man froh sein, dass man nur diese Probleme hat und wir in einem demokratischen Staat sind, wo Gott sei Dank viele mitbestimmen dürfen und sowohl Frauen als auch Männer Rechte haben. Ja, weil was gerade im Iran los ist, ist absolute, eigentlich super. Ne? Also ich finde es toll, wie sich das Volk jetzt endlich dagegen aufbäumt und quasi diese Proteste jetzt angestoßen hat, die sich ja alle mitbekommen. Im Iran sind große Proteste wegen dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini losgegangen, die von der iranischen Sittenpolizei, die gibt es ja, festgenommen wurde, weil sie den Hijab, also das Kopftuch, in der Öffentlichkeit nicht korrekt getragen hat, anscheinend. Und 2 Stunden nach der Festnahme wurde sie ins Krankenhaus gebracht und dort erlag sie dann schlussendlich ihren Verletzungen. Und die offizielle Todesursache der 22-Jährigen war ein Herzinfarkt. So, ne? Kann man sich natürlich auch vorstellen, dass das nicht so war. Und das haben natürlich dann auch alle anderen im Land verstanden. Und dann hat ihr Tod eine riesen Protestwelle ins Rollen gebracht. Und es wird momentan gegen Gewalt, gegen Frauen protestiert. Und die iranische Regierung, wie erwartet, reagiert sehr aggressiv. Ja, und es sind natürlich auch infolgedessen noch diverse andere Menschen gestorben. Frauen stellen sich auf Stromkästen und ziehen ihr Kopftuch vom Kopf, um quasi zu protestieren. Männer stellen sich hinter ihre Ehefrauen und beschützen sie. Und es ist Bürgerkrieg. Momentan ist dafür echt Bürgerkrieg ausgebrochen. Und ich bin mal echt gespannt, wie das ausgeht, weil sie können ja schlecht ihr ganzes Land abschlachten bzw. einsperren. Ja. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, ja. Also die Proteste halten ja an. Das ist ja jetzt nicht irgendwie schon niedergeschlagen nach 2 Tagen, sondern das ist ja immer größer, wird immer größer. Ja. Die ganze Welt solidarisiert sich mit den Protestierenden. Ich bin mal gespannt. Also das ist ja wirklich auch hardcore, was da los ist, ne? Das ist auch für den Islam nicht normal. Ne? Ja. Also was da für krasse Gesetze herrschen, das ist nicht vorzustellen. Ne? Aber das ist eine andere Religion, kennen wir hier so nicht.
Es ist vor allem eine Mischung aus Autokratie und Theokratie, ne? Weil die haben eben diese Sittenpolizei, das ist ja nicht die richtige Polizei, die haben auch eine richtige Polizei, aber das ist quasi diese vom islamischen Staat, also nicht der islamische Staat, sondern von der Staatsreligion, die sie dort haben, ist das quasi die Sittenpolizei, die dann eben guckt, dass diese Gesetze eingehalten werden und man eben nicht gegen solche Sitten in Anführungszeichen verstößt. Und das ist schon, das kann man sich so hier gar nicht vorstellen. Also, das klingt dann so, wie es bei uns, ich sag mal, im Mittelalter war oder in der frühen Renaissance noch, wo Leute quasi so verfolgt wurden, weil sie, keine Ahnung, das Kreuz nicht getragen haben oder sonst irgendwas. Und da bin ich auch, wie du sagst, sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt und ob sowas am Ende wirklich auch die Regierung stürzen kann und ob danach auch was Ordentliches kommt, denn das ist ja meistens das Problem im Mittleren Osten. Ne?
Ja, wir werden sehen. Wir verfolgen es auf jeden Fall.
Ja, und von traurig zu noch trauriger sozusagen geht's gerade weiter. Wir schließen heute mit einem Thema, das für uns beide ein Kindheitsthema ist. Wir sind beide große Potterheads, also riesige Fans von Harry Potter. Und ja, gestern Abend haben wir uns gegenseitig Nachrichten geschickt, weil Robbie Coltrane gestorben ist. Robbie Coltrane ist bekannt für seine Rolle als Rubeus Hagrid, ja, also quasi dem Keeper of Greens and Keys of Hogwarts, wie es so schön heißt im Englischen. Also quasi der, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Ich guck's dir, ich habe das in letzter Zeit nur noch auf Englisch geschaut.
Wildhüter,
genau, ja. Und das ist für mich eine der Paraderollen gewesen. Er ist im Alter von 72 Jahren gestorben im Krankenhaus in Schottland. War schon immer ein bisschen krank gewesen, Es ist trotzdem nicht bekannt gemacht worden, was die Todesursache ist, ob das jetzt wirklich an seiner Krankheit damals lag. Mhm. Es ist ein großer Verlust, weil ich wirklich finde, diese Filme haben uns, und die Bücher selbstverständlich, ne, haben uns sehr geprägt in unserer Kindheit. Es ist ja dieses Jahr, das hatten wir ja nochmal zusammen geguckt, dann dieses Special rausgekommen für 25 Jahre Harry Potter Bücher und auch 20 Jahre Filme. Und da wurde er auch ja interviewt und da hat er ein schönes Zitat gesagt, das ich gerne jetzt zum Abschluss quasi hier vortragen möchte. Dann gebe ich nochmal kurz die Übersetzung auch mit dazu. Er sagte: "The legacy of the movies is that my children's generation will show them to their children. So you could be watching them in 50 years time. Easy. I'll not be here, sadly, but Hagrid will." Ja, und er hat gesagt, das Vermächtnis dieser Filme ist, dass die Generation meiner Kinder es ihren Kindern zeigen wird, so wie wir das machen werden, ja, sodass du die auch in 50 Jahren noch ohne Probleme schauen wirst. Er wird dann leider nicht mehr da sein, aber Hagrid wird da sein. Hm. Ja, und das ist was Schönes. Toll, ne? Ja, mhm. Und ja, meine kleine Schwester, auch ein riesen Harry Potter-Fan, hat gestern Abend noch eine Story geteilt auf Instagram mit einem Ausschnitt aus Harry Potter vom ersten Teil, nee, vom zweiten Teil am Ende, wo Harry Hagrid umarmt und sagt: "There is no Hogwarts without you." Ne? Ohne dich gibt es keinen Hogwarts, Hagrid. Und so stimmt es halt einfach, ne? Also das war einfach so eine persönliche Sache, so wie quasi dir beim letzten Mal, ne, der Tod der Queen auch sehr nahe gegangen ist, ist mir dann der Tod von Robbie Coltrane sehr nahe gegangen, wie damals auch von Alan Rickman, weil das einfach solche Schauspieler sind, die sich so, ja, die so ein Kindheitsding, ne, bilden. Ja.
Sorry, ich kann jetzt hier noch nicht abschließen mit dieser Kategorie, weil es ist mir jetzt noch ein Thema gekommen. Das hatte ich gestern sogar abfotografiert, hatte ich jetzt aber vergessen. Fällt mir gerade ein, das würde ich gerne noch sagen.
Ja, klar.
Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Wir haben nämlich mal im Podcast drüber gesprochen. Mhm. Und zwar, weißt du noch, als wir drüber sprachen, dass Netflix so in der Krise steckt.
Ah, ja.
Und die Aktie gefallen ist und die nicht, also die Einnahmenprobleme haben und so weiter, weil sie natürlich auch die ganzen Abonnements mit Sharing, Passwords und so weiter, dass es da halt richtig viele Leerverkäufe gibt, ne? Und jetzt ist das Ding, dass die tatsächlich angekündigt haben, am 3. November einen neuen Plan zu launchen, also ein Abo-Modell, das $7 kosten wird. Mhm. Momentan ist es angedacht für 12 Länder, unter anderem United States natürlich und dann zum Beispiel Japan, Frankreich und Brasilien. Ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland da auch mit dabei ist, habe ich nicht gelesen, aber könnte sein. Und jetzt kommt's, also dieser Plan wird $7 kosten, was ja sehr niedrig ist. Mhm. Allerdings wird es pro Stunde 5 Minuten Werbung geben. Mhm. Das heißt, die haben diese Advertising-Schiene echt durchgezogen, ja. Und es wird eine niedrigere Videoqualität geben als bei teureren Plänen. Das ist auch krass. Also wenn du gute Qualität bei deinen Videos haben willst, musst du den teureren Plan holen. Echt verrückt. Viele oder einige Programme, die sie auch schon streamen, die sind aber nicht vereinbar mit Werbung. Das heißt, da dürfen die es nicht. Das heißt, ein paar Sachen werden in diesem neuen Plan auch einfach nicht zu finden sein. Ja, ein paar Serien oder Filme. Mhm. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Netflix verspricht sich dadurch allerdings einen Boost an Einnahmen und denkt, dass viele diesen Plan wählen werden, einfach um Kosten zu sparen. So. Bin ich mal gespannt, ob diese Hypothese aufgeht. Ich finde es ein bisschen schwach, muss ich sagen, weil Netflix ja gerade das verkörpert hat, was wir alle feiern. On-Demand-Videos ohne Werbung. Nicht mal davor, auch nicht mal danach, zwischendurch sowieso nicht. Dementsprechend weiß ich nicht. Also mich regt das ja schon auf bei Sky, dass man vor einem Programm, sogar vor einem Live-Programm, selbst beim Fußballspiel, muss man erstmal 3 Werbespots gucken. Bevor man dann wirklich gucken kann. Mhm. Und da denke ich mir, ja gut, das machst du halt, akzeptierst du so oder so, weil du willst ja dann das Programm sehen. Finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt halt echt immer mehr, ich meine, die können das halt machen, ja, die sind halt so, die Leute sind so abhängig davon, die finden das so toll, dass die wollen halt diese Sachen sehen. Man muss halt mehr zahlen. Ja. Wenn man halt Qualität oder Komfort haben will, dann muss man halt zahlen. So, deswegen wird Netflix jetzt auch zum Luxusprogramm.
Ja.
Bin mal gespannt, ob das so toll ankommt oder ob das sieht komplett zerstört.
Bin ich auch mal gespannt. 4,99 in Deutschland übrigens, hatte ich den Kopf gelesen. Mir ist nämlich auch dann in dem Moment, in dem du gerade gesagt hast, mit Netflix ist mir eingefallen, ach stimmt, das hatte ich gestern auch gesehen. Ja, 4,99, ich weiß nicht, ob es auch direkt zum 3. November startet, aber es ist auf jeden Fall, das wäre, ist der Preis dann in Deutschland.
Und, also Leute, wenn ihr einen Netflix-Account habt, dann überlegt es euch, ob ihr das in Kauf nehmen wollt und weniger bezahlen oder ob ihr halt den höheren Preis akzeptiert.
Ja. Nee, für mich geht die Qualität dann drüber.
Okay.
Was treibt euch um?
Ja, Paula, und wie immer kommen wir jetzt zum Abschluss unserer Folge, zu meiner Lieblingskategorie. Und wir wissen ja auch jetzt von Julia von letztem Mal, dass es auch ihre Lieblingskategorie ist, nämlich, was treibt uns um? Und daher, Paula, wie immer, ne, ihr wisst ja alle, ich bin ein Gentleman. Paula, was treibt dich um?
Also eigentlich wollte ich bis zum Start dieses Thema erstmal nicht aufmachen, aber ich kann nicht anders, weil ich in den letzten 2 Wochen irgendwie mehrfach damit konfrontiert wurde und immer wieder quasi in die Situation komme, dass ich mich irgendwie schlecht fühlen muss oder schlecht fühle, weil ich mich auf die Weltmeisterschaft in Katar freue.
Okay.
Es ist ein verpöntes Thema, das gebe ich zu. Und es ist auch eine absolute Schande, dass diese Weltmeisterschaft da stattfindet. Aber es ist tatsächlich so, dass es jetzt mittlerweile 2 Seiten gibt. Guckst du oder guckst du nicht? Also Frankreich hat ja angekündigt, dass viele Städte Public Viewing nicht anbieten werden aus Boykott. Ja. Ganz viele meiner Familienmitglieder selbst und auch Freunde sagen, ich gucke es nicht, ich gucke das nicht. So, das wird dann halt so, ich weiß noch nicht, ob ich das gucke. Okay, ja, aber ich freue mich drauf, meine Nationalmannschaft zu sehen und ich bin einfach riesen Weltmeisterschaft-Fan. Für mich hat das seit meiner Kindheit eine riesen Bedeutung, dass da Menschen gestorben sind, dass diese scheiß Weltmeisterschaft nach Katar verlegt werden muss, wo sowieso kein Mensch Fußball gucken will, wo die Stadien dann für nichts gebaut werden und dann einfach im Leeren stehen danach. Schande, absolute Schande. Sollte man dementsprechend sagen, ey, ich guck's nicht, weil das eine absolute Schande ist? Oder also muss ich mich da so schlecht fühlen, dass ich jetzt mich drauf freue und sage, hey, nee, ich freue mich auf das erste Deutschlandspiel, ich freue mich hier zu Hause zu sitzen, vielleicht, also kann ich das auch gar nicht gucken, weil es halt mittags um 2 ist, da kann halt auch keiner, aber vielleicht gibt es ja Wochenendspiele, die dann mal abends sind oder so und da würde ich das gerne in Ruhe und auch mit Freude angucken dürfen. Weiß ich nicht. Ich kann jetzt nicht ungezwungen Leute zu mir einladen, weil ich immer irgendwie auch Angst haben muss, wie du guckst, Weltmeisterschaft. Weißt du, wie ich meine? Also das wird zum Gossip-Thema, das wird zum Entweder-Oder, zum Schwarz oder Weiß. Ja. Und das bin ich halt überhaupt nicht gewohnt. Ich verstehe aber absolut alle, die sagen, nein, ich gucke es nicht. Es ist eine absolute Schande, wir müssen es boykottieren. Ich habe auch schon hart mit mir gerungen und habe gesagt, möchte ich mich so drauf freuen oder soll ich es lieber lassen? Und ich bin auch tatsächlich noch nie zu keiner Entscheidung gekommen. Aber generell, mein erstes Gefühl ist toll, Weltmeisterschaft. Und jetzt ist, also ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Würdest du Deutschland, Italien gucken im Halbfinale?
Wenn Italien spielen würde.
Ach stimmt, die sind ja gar nicht dabei. Oh, vergessen.
Ja, ja, reib Salz in die Wunde.
Nein, aber du als Italiener kannst ja sagen, ich boykottiere.
Ja, exakt, hab ich ja schon beim letzten Mal gesagt. Das war ja auch die Idee dahinter. Nein, was mich am meisten daran ärgert, also jetzt mal bevor ich auf die Frage antworte, ist, dass Italien momentan spielt wie Götter. Also die letzten 3 Spiele waren fantastisch gewesen und ich frage mich, warum man so scheiße davor spielen musste, dass man die Qualifikation.
Wo, in der Nations League oder so? Also bei der WM sehe ich die nicht.
Ja, nee, das meine ich ja, bei der Nations League.
Gegen wen seid ihr nochmal rausgefallen?
In der Quali?
Aha.
Nord leckt mich am Arsch.
Nordirland?
Nein, Nordmazedonien. Nordirland wäre noch okay, die könnten wenigstens Fußball spielen. nee, das war.
Hey, das war doch Nordirland?
Nee, Nordmazedonien.
Echt?
Ja. Oh, okay. Also wirklich eine Weltklub. Kein Weltfußball.
Doch, die sehe ich im Finale auf jeden Fall.
Die haben sich ja danach, also das waren ja nur die Quali für die Playoff, die haben ja danach dann gegen Portugal verloren. Portugal ist ja dafür dann rein. Also wir hätten gegen Portugal
Ist auch gespielt. In Ordnung.
Ist okay, ja. Aber in der Nations League haben wir momentan richtig, richtig geil gespielt dann und sind ja jetzt auch in den Final Four deswegen, weil wir mit Deutschland in der Gruppe Erster geworden sind. Aber um auf das Thema zurückzukommen, was mich so krass daran ärgert, und das ist ja nicht Katar das erste Land, sondern wir hatten das ja auch schon mit Russland gehabt, wir hatten das mit Südafrika gehabt, es ist unglaubliches Sportswashing, so nennt man das ja. Dass man sein eigenes Image quasi poliert mit solchen Sachen. Und es ist jetzt auch irgendwie rausgekommen, Saudi-Arabien kriegt die asiatischen Winterspiele. Das ist ein Riesenland aus Wüste.
Ja.
Wo sollen da Skipisten gemacht werden, ja? So, also das ist halt dieses Tragische. Du hast auf der einen Seite natürlich diese ganzen menschenrechtsunwürdigen Verstöße, die dieses Land macht. Das ist eine absolute Autokratie, ja? Da kommt jeder in den Knast, wenn er auch nur ansatzweise irgendwas gegen den Scheich sagt, ja? Oder den Prinzen ist das ja. Ist super, super schwierig, weil ich nämlich auch der Meinung bin, mittlerweile, muss ich sagen, ja, dass man nichts sagen kann, Sport und Politik gehören getrennt voneinander. Denn Sport wird für Politik missbraucht und dann kann man es auch nicht mehr trennen. Und deswegen bin ich der absoluten Meinung, dass das hätte insofern von allen Landesverbänden boykottiert werden müssen, dass die
direkt
FIFA,
aber. Genau, nach direkt,
dass die FIFA hätte sich da quasi an den eigenen Nase fassen müssen und sagen müssen, okay, das geht nicht, wir müssen das irgendwo hinlagern. Mhm. Also zum einen, wo wir über eine Nation reden, wie du sagst, die Fußball begeistert ist, weil in Doha interessiert das kein Schwein, Fußball.
Korrekt.
Kein Schwein.
Und das ist das Problem auch mit der Zeitverschiebung. Ja. Das heißt, vor Ort guckt es keiner, weil es keinen interessiert. Und hier guckt es auch keiner, weil es mittags um 2 ist.
Genau.
Das heißt, die fußballbegeisterten Kontinente, Europa, Südamerika kann es vielleicht gerade noch gucken, wenn das gerade so passt. Weiß ich nicht, wie da die zeitliche Verschiebung zu Katar ist. Aber das macht doch keinen Sinn.
Ja.
Also, es macht einfach keinen Sinn in jeglicher Hinsicht. Und dann werden da es ist offensichtlich, dass Gastarbeiter dahin geschleppt werden, Pässe werden entzogen und die Leute sterben vor Erschöpfung und hausen wie die Ratten, ja, in so kleinen Löchern, weil sie nicht ordentlich versorgt werden und keine Unterkünfte kriegen. Das ist bewiesen, das ist gefilmt, das ist absolut. Und dann stellt sich da Franz Beckenbauer hin und sagt, also Sklaven habe ich da nicht gesehen, die sind alle frei dort. Ja. So, weißt du,
das war's. Das ist halt das Große, das mich stört, weil ich bin so wie du, ich bin ein absoluter Fußball, ich liebe Fußball, ne? Deswegen bin ich ja auch Schiedsrichter. So, das kannst du nur machen, wenn du Fußball liebst, weil sonst tust du dir das nicht an, dauerhaft angemeckert zu werden. Und deswegen ist auch für mich die Weltmeisterschaft immer ein großer Teil gewesen. Und nachdem ich das ja jetzt leider Gottes gewöhnt bin, dass Italien nicht an der Weltmeisterschaft teilnimmt, weil es jetzt die zweite in Folge ist. Mhm. Klar ist die, grundsätzlich ist dann damit schon mal die Relevanz massiv gefallen, weil ich gucke natürlich die Weltmeisterschaft um Italiens Willen, ja. Ich habe aber auch immer schon das so gemacht, dass ich alle Spiele gucke, wenn möglich.
Ja, ich
alle.
Auch.
Alle. Auch wenn das, keine Ahnung, Südost-Tiburien gegen sonst irgendwas ist, ja. Also das gucke ich mir halt einfach an, weil ich halt einfach.
Mazedonien.
Ja, genau. Weil es halt einfach dazugehört. Das heißt aber, diesmal ist es tatsächlich so, dass ich selbst auch nicht weiß. Zum einen ist das meine Lieblingszeit im Jahr, weil es Weihnachten ist. Und Weihnachten hat für mich mit Fußball überhaupt nichts zu tun.
Was soll denn das so, ne?
Oh. Und
Wenn man so drüber spricht, ist es eigentlich eindeutig. Lass es sein. Ja. Weißt du, wenn man so drüber spricht, es fallen einem ja wirklich nur negative Sachen ein.
Ja.
Und das einzig Positive ist Weltmeisterschaft.
Ja.
Das Ding an sich, das Event an sich. Und Toni Groß hat es eigentlich ganz, ganz nice beschrieben in einem Podcast. Der meinte, absolut richtig, alles stimmt, aber das kann man halt, man kann jetzt nicht zum Beispiel den Spielern vorwerfen, dass die nicht sagen, hey, ich fahre da nicht hin.
Ja, das
ich
ist fahr
nicht
Job.
Mit.
Ja.
Weil und die Spieler arbeiten ihr ganzes Leben darauf hin, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und wenn sie dann mal das große Glück haben, dabei zu sein, dann werden die sicher nicht abspringen. Ja?
Ja.
Das müsste der DFB geschlossen dann machen.
Genau.
So, oder die ganzen anderen Nationen, wie du es gesagt hast. Die müssten geschlossen sein und sagen, wir fahren da nicht hin, spielt eure Kack-Weltmeisterschaft alleine. Ja?
Ja.
Geht nicht, machen sie nicht, die findet statt. Ich irgendwie das erste Testspiel, das da in so einem Stadion absolviert wurde, war doch ein großes Desaster, habe ich gehört.
Ja.
Irgendwas hat irgendwie, gar nichts hat funktioniert. Also ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt. Momentan bin ich so, ich werde mir die Spiele angucken.
Mhm.
Ich werde mir die Deutschlandspiele angucken. Ich werde mich auch freuen, wenn Deutschland gewinnt. Es wird aber immer ein bitterer Beigeschmack sein. Und ich bin mal gespannt, welche Diskussionen man da führt. Also ob ich dann angefeindet werde von ein paar Seiten, ob es generell gesagt wird, ja, nee, guck halt du, aber ich guck halt nicht, ne?
Ja.
So, ist ja auch in Ordnung. Weiß ich nicht, so, ne? Aber ich finde schon, dass man, also, wenn jetzt zum Beispiel eine große Kampagne gestartet wird und alle würden sagen, ich guck es nicht, weiß ich nicht, macht man dann mit, ne? Ist es dann Mitläufer, wenn man das macht? Wahrscheinlich würde ich es auch machen, ich würde dann auch nicht gucken, so, ne? Aber
ich bin immer der Meinung, lass die Leute machen, was sie wollen. Du kannst sie nicht darauf, also die Leute, die das gucken wollen, gucken es nicht, weil sie es geil finden, dass es in Katar ist, sondern die gucken, weil sie Fußball gucken wollen. Ja? Und die Leute, die es nicht gucken wollen, machen das aus einem expliziten Grund. Dennoch bin ich der absoluten Überzeugung davon, selbst wenn keiner das gucken würde, würden die nächste WM trotzdem nach, keine Ahnung, Saudi-Arabien schieben, weil das denen scheißegal ist. Denn da geht es nicht um Fußball.
Ja, das ist halt die FIFA, das ist einfach so ein kranker Verein.
Es müsste einmal wirklich eine komplette Revolution und einen Bruch geben, ja, dass dann wirklich sowas wie wenn die UEFA sagen würde, und das ist ja schon schlimm genug, weil die UEFA ist genauso korrupt, leider, ja, wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, aber wenn die UEFA sagen würde, wir nehmen nicht teil, dann ist der prestigereichste Kontinentalverband raus und dann würde die FIFA auch nichts mehr machen. Weil dann würde kein Schwein. Die Leute gucken das, weil sie eben Deutschland, weil sie Spanien, weil sie Italien, weil sie England sehen wollen. Mhm. Natürlich auch viele südamerikanische Clubs, die da vertreten sind. Die asiatischen jetzt eher weniger, die afrikanischen auch weniger, weil das eben nicht diese Fußballnationen, also das sind Fußballnationen, aber die sind natürlich durch ihre, ich sag mal, Gewichtung her gar nicht in der Lage, gegen diese riesigen Mannschaften zu gewinnen. Mhm. Die Leute gucken das wegen den großen Derbys. Und wenn die dann weg sind, dann hast du einen Grund. Aber das wird so schnell nicht passieren, weil es da um viel Geld geht.
Ich finde auch, diese Weltmeisterschaft symbolisiert so diesen Spruch, Brot und Spiele.
Ja.
Gib den Menschen Brot und Spiele in Zeiten der Krisen. Das ist ja damals schon im alten Rom mit den Gladiatoren so gewesen. Wenn die Leute gehungert haben, sind sie halt zum Gladiatorenkampf gegangen. Ja. Dann haben sie Brot gekriegt und haben die Versorgung für einen Moment vergessen. Und genau so ist es ja jetzt auch. Also was in der Welt abgeht, wird dann übertönt von 4 Wochen Spaß und Ablenkung, man guckt keine Tagesschau, man guckt Deutschlandspiel oder halt beides, wenn es nacheinander kommt. Aber es ist halt wirklich schon krass dieses Mal, ne? Ja. Also das ist wirklich zur Ablenkung gedacht, anstatt zur puren Unterhaltung.
Ja.
Es ist halt auch ein Mörder-Business, also wie viel Milliarden, Billionen, Zillionen, keine Ahnung, ausgegeben werden, um sowas zu veranstalten und auch eingenommen wird durch die Werbeeinnahmen, ist ja krank, ne? Ja, also, schwieriges Thema, könnt auch gerne was dazu schreiben, wie ihr das seht, ihr könnt mich auch an Pranger stellen und sagen, Paula, wie kannst du nur? Ist auch okay, akzeptiere ich auch, nehme ich auch an, ne? Und bin auch gerne bereit, dazu drüber zu diskutieren, ich weiß es auch selber noch nicht, vielleicht bin ich am Ende die Erste, die sagt, wie kannst du nur das gucken? Mal sehen. Hm? Aber momentan freue ich mich auf die WM.
Ja,
so, Mino, zum Abschluss. Was treibt dich um?
Jetzt habe ich mal endlich was Elaboriertes. Ui. Es geht heute mal nicht um Schokolade, PlayStation oder sonst irgendwas. Ja, und zwar geht's mir darum, dass ich in letzter Zeit viel mit Kultur und Politik und sowas mich weiter auseinandersetze, weil ja schon, oder wir sind ja beide sehr interessiert daran, deswegen haben wir ja auch diesen Podcast. Aber in letzter Zeit habe ich auch viele Dokus und viele interessante Beiträge auf Social Media etc. Zu den Themen quasi unserer aktuellen Wertekultur, ne? Und wie die Wertekultur sich wandelt, gesehen. Und ich finde etwas ganz, ganz spannend, dass wir, und das sehe ich schon lange kritisch, und das sehen, also so, ich habe das Gefühl immer, dass wir drei das auch in unserem Gründerteam ja sehr kritisch sehen, was den Feminismus und diesen übertriebenen Feminismus beispielsweise angeht, wie da ein krasser Wandel von allem, was wir quasi schlecht fanden, am Patriarchat, 1:1 übertragen wird auf, wir machen quasi einfach ein, in Anführungszeichen, Matriarchat raus. Nämlich zu sagen, alles, was scheiße war mit den Männern, geben wir jetzt als Charakteristika weiter an die Frauen und das muss so sein, ohne das zu reflektieren, anstatt zu sagen, warum nehmen wir nicht einfach die Sachen raus, die schon immer schlecht waren und sagen, alles ist sozusagen gut. Kann man relativ einfach quasi vermitteln und deswegen nehme ich das mal als Beispiel an den Werten, die durch Disney-Filme vermittelt werden. Mhm. Disney-Filme waren ja schon immer so gewesen, dass man quasi da irgendeine Moral oder sowas sich rausleitet, um Kinder quasi von klein auf in irgendeine Weise zu prägen. Und man sieht das sehr schön mit den Neuverfilmungen, die Disney macht, zu alten Klassikern. Also die sind ja jetzt, meistens sind das ja echte Filme, also quasi mit echten Personen. Und ich finde, man sieht das super gut am Beispiel von Mulan. Also es geht mir um die Werte, die quasi Mädchen und Frauen vermittelt werden. Ja, quasi mit diesem, schau dir an, wie scheiße Männer sind, Frauen können alles sozusagen. Ja, was auch eine, ist genauso schlecht wie zu sagen, schau dir an, wie scheiße Frauen sind, Männer können alles. Denn was kennst du Mulan? Hast du Mulan früher geguckt?
Ja, mit dem Drachen, ne?
Genau, So, die Idee von Mulan, vom originalen Film, ist ja, dass sie quasi, also China wird, spielt zur Zeit von China im Mittelalter, wird überfallen von den Mongolen und alle Männer werden quasi eingezogen, um in der Armee gegen die Mongolen zu kämpfen. Jetzt ist sie aber die einzige Tochter, ja, Frauen werden nicht eingezogen und ihr Papa ist zu alt und kann nicht kämpfen, war aber früher Veteran in der Armee. Also klaut sie sich einfach die Rüstung und gibt sich als Mann aus, um in der Armee quasi dann für China zu kämpfen. Da sie aber eine Frau ist, ist sie natürlich körperlich einem Mann, was logischerweise der Biologie geschadet ist, unterlegen. Sie muss sich hochkämpfen, beweisen, ne, und zeigt quasi, dass sie durch Arbeit und hartes Bestreben dann doch eben ebenbürtig wird und dann zusammen eben mit ihrem Vorgesetzten den Bösen dann besiegt. Also die Idee ist, ne, wenn du dich anstrengst und alles gibst, dann kannst du alles schaffen. Das war die Moral dahinter. Hast du dir den neuen Film angesehen? Ist besser so, guck ihn dir nicht an. Ja? Auch wenn da unter anderem Donnie Yen mitspielt, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Martial-Arts-Schauspieler. Die Idee ist jetzt, Mulan kann alles. Die ist von Anfang an brutal, das ist die stärkste, die ist besser als alle anderen. Es ist auch überhaupt gar kein Twist mehr drin, dass sie eigentlich eine Frau ist und sich als Mann ausgegeben hat. Aber die besiegt von Anfang an alle, ist besser als alle anderen und selbstverständlich gewinnt sie dann am Ende auch den Kampf gegen den, gegen den Endboss. So, wo ist jetzt die genaue Wertevermittlung? Du kannst als Frau von Anfang an alles, du musst dich nicht anstrengen, bist sowieso besser. Was ist das bitte für ein Bild, das man jemandem vermittelt? Weil du dich dann vergleichst mit Helden, ja, man sieht das auch im Marvel Universe jetzt mit Captain America, die weibliche Version davon, hat ja auch einen riesen Shitstorm ausgelöst, ja. Was ist das denn für ein Bild, das wir vermitteln? Du schaust dir das als kleines Mädchen an und siehst dann nur noch deine eigenen Fehler, weil das sind ja alle perfekte und eigentlich müsste ich ja so sein wie die. Und vor allem ist überhaupt nichts mehr mit, ich muss mich anstrengen, um was zu machen. Ich bin nicht perfekt von Anfang an, keiner ist perfekt von Anfang an. Also wir versuchen dieses so überzustrapazieren und alles so zu sugarcoaten, und dann damit quasi zu sagen, das ist, wie jetzt unsere Gesellschaft bitte auszusehen hat.
Ja, es ist super schwierig. Mhm. Boah, das ist ein Riesenthema. Das geht ja nicht nur Frauen, Männer. Mhm. Das geht dann auch noch verschiedene Kulturen, Hautfarben, Ansichten und so weiter. Das geht ja so weit, ne, mit allem Möglichen. Jeder ist in irgendeiner Situation, also du sagst etwas und irgendeinen wird es beleidigen. Ja. Egal, was gesagt wurde, ne?
Ja.
Irgendjemanden wird es dem diskriminieren. Und das ist wirklich, also ich habe das, merke das auch in den politischen Debatten und weiß ich nicht, anderen Künstlern irgendwie, irgendwelche Künstler, die dann sprechen und dann aufpassen müssen, was sie sagen. Mhm. Heutzutage muss man immer aufpassen, was man sagt, außer man ist eine Frau.
Ja, ja, sozusagen.
Ja, also das ist schon heftig. Aber also weißt du, es gibt halt immer zwei Seiten. Es gibt die, die wirklich diskriminiert werden, auch Frauen, die wirklich unterdrückt werden, weniger Geld bekommen, im Job unterdrückt werden oder sowas. Und die verlieren auch langsam ihre Stimme, weil dieses ganze Thema zu krass ist.
Ja, weil wir uns an Kleinigkeiten, an anderem Scheiß quasi aufhalten, sodass die wichtigen Sachen unterdrückt werden. Ne?
Genau, also diejenigen, die wirklich Hilfe brauchen, die wirklich eine Stimme brauchen und wo wirklich was geändert werden muss, die sind dann in diesem großen Topf von alle sind jetzt plötzlich solidarisch mit Frauen zum Beispiel. Ne? Und also ich finde es immer schwierig. Weil gerade bei Female Founder und so, das ist ja schon ein Riesending.
Genau,
Frauen in der Wirtschaft, man muss Frauen mehr fördern und so. Auf der einen Seite super, finde ich toll. Auf der anderen Seite, das darf nicht zu übertrieben wirken. Ne? Das darf nicht das darf den Leuten nicht auf den Sack gehen irgendwann.
Ja.
Ja, also dann hat es ja den völlig falschen Effekt. Ja. Und das ist eine schwierige Sache momentan, das sehe ich auch so wie du. Also da werden Sachen dann plötzlich geändert oder so, das geht einfach nicht.
Ja. Ja, es ist halt immer schwierig, weil vor allem dann es am Ende immer darauf hinausläuft, dass man, wenn man etwas argumentiert und dann halt einfach um faktische Sachen geht, dass dann immer gesagt wird, ja, du sagst das ja nur, weil das und das jetzt so ist. Mhm. Beispielsweise, ne, es kam ja jetzt die Ringe der Macht, die große Herr der Ringe-Serie auf Netflix, auf Amazon raus, die unglaublich auch angegriffen wurde, mal davon abgesehen, dass quasi sie von plottechnisch sehr schwach ist, ja, und nicht gut geschauspielert ist und die Texte nicht gut sind, was die Leute reden. Ja. Aber es ist halt dann beispielsweise komplett dieses gesamte Universum, das sich ja jemand ausgedacht hat und egal ob das, ich sag mal, zu unseren Werten im 21. Jahrhundert nicht mehr, ne, so konform geht wie das, was halt dann eben Anfang des 20. Jahrhunderts normal war. Wir können nicht einfach unsere Werte so drüber stülpen, weil wenn halt nun mal einfach in den Büchern explizit erklärt wurde, wie manche Personen aussehen, ne, und dann beispielsweise, ich sag's einfach so, wie es ist, ja, dann eben dunkelhäutige Schauspieler als Elfen dargestellt werden, wenn ja ganz klar explizit gesagt wurde, wie sehen sie aus, das muss man nicht gut finden, das ist aber nun mal das Universum. Und dann fragen sich die Leute, warum die Leute sich aufregen und das wäre ja alles rassistisch. Das geht gar nicht darum. Es geht rein darum, dass wir ja auch genauso nicht wollen würden, dass irgendjemand, der einen, ich weiß nicht, wenn wir irgendeine schwarze Heldenfigur quasi hätten, dass die von einem Weißen dargestellt wird. Das ist genauso falsch. Ja. Ja, es muss einfach alles so sein, es sollte einfach alles so sein, wie es ist und nicht dann direkt irgendwie versucht werden, so auf Gedeih und Verderb Repräsentation darzustellen, weil das schadet am Ende nur mehr, als es quasi bewirken soll.
Ja, sehe ich auch so. Ja. Aber das ist halt, also viele sehen es halt anders.
Ja, ja.
Und das ist halt wirklich, es wird immer mehr drauf geguckt, alle möglichst zufriedenzustellen. Ne? Ja. Es darf gegen keinen mehr irgendwie auch nur im Spaß irgendwie was gesagt werden. Und das ist wirklich ein Problem, ja, weil nicht nur politisch, sondern halt auch kulturell, ja, mhm. müssen wir halt echt aufpassen, dass wir nicht zu sensibel für manche Sachen werden. Genau. Das sehe ich auch so. Ja. Aber wir sind da, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg.
Ja, denke ich auch. Ne? Solange man nicht jemanden beleidigt oder rassistisch beleidigt oder sowas, darum geht's ja nicht.
Ja, genau,
ja
nicht, das geht
ne?
gar nicht. Nee, klar, auf jeden Fall. Oder auch sexistisch.
Ja, also ja.
Sowieso. Jeder, der irgendwas gegen Frauen so richtig sexistisch sagt, ist ein absolutes Ekelpaket. Ja? Das geht überhaupt nicht und sollte man auch hardcore bekämpfen. Und ich finde auch, dass gerade diese ganzen Initiativen Frauen für Frauen oder so sind wichtig, ja. Mhm. Und habe ich auch schon profitiert von und finde ich auch toll. Aber es darf nicht zu übertrieben sein. Das ist einfach nur kontraproduktiv. Ja, Mino, vielen Dank. Das war wie immer eine Riesenfreude. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ich glaube, die Leute haben auch wieder einiges mitgenommen. Schreibt uns gerne zum Thema Team im Unternehmen. Schreibt uns zu den Themen, die wir gerade angesprochen haben. Was ist eure Meinung dazu?
Genau.
Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.
Ciao, ciao.